Matthäus 13, Vers 52. Da sagt Jesus: Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dein Wort hören. Wir wollen von dir hören, wir wollen vom Vater hören. Und ich möchte dich bitten, dass du für uns Altes und Neues heute hast. Ich möchte dich bitten, dass jeder hier heute Dinge wiedererkennt, die er schon weiß, von seinem Weg mit dir. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du für jeden heute etwas Neues hast. Glaubensstärkung für den Alltag und vielleicht auch neue Erkenntnisse. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du lebendig bist. Wir rechnen mit deiner Gegenwart und deinem Wirken. Amen. Es geht weiter im Lukas-Evangelium, wie soll es anders sein? Und heute, wenn nichts dazwischen kommt, kommen wir mit dem Kapitel 2 zu Ende. Also, dran ist heute Lukas 2, Verse 36 bis 40. Und ich lese die zunächst mal nach der Elberfelder Übersetzung. Meine ist ein paar Jahre älter als die, die wir hier am Beamer haben, also wundert euch nicht, wenn sich da ein paar Worte unterscheiden, aber im Grunde müsste es ähnlich sein. Also Lukas 2, Verse 36 bis 40. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Nun, das Kapitel 2 ist da doch noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Also haben wir nächstes Mal, wann immer das ist, dann doch nochmal Kapitel 2. Jetzt weiß ich auch, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich nämlich nachher nochmal den letzten Vers aus Kapitel 2 lesen werde. Okay, gut, also Kapitel 2 doch noch nicht zu Ende. Die Verse 36 bis 40 machen wir heute. Ich werde die Bibelstellen, die ich dann noch im Laufe der Predigt so lesen werde, nicht an die Wand werfen lassen. Da würde ich euch bitten, entweder dann einfach zuzuhören oder selber mit aufzuschlagen. Wer hat denn eine Bibel dabei? Das sind wenige, das ist nicht mehr so üblich heutzutage, man braucht das fast nicht mehr wegen der Technik. Ne? Aber ich würde euch bitten, wenn ich predige, bringt eure Bibeln mit. Die sind vielleicht auch froh, wenn sie mal wieder rauskommen. Macht das ruhig. Dann müsst ihr umso besser zuhören. Ich glaube mal, das war bei den ersten Christen auch so. Die werden ja auch nicht alle Abschriften gehabt haben von den Briefen oder von den alttestamentlichen Schriftrollen. Da muss man halt gut zuhören. Also, es geht heute um Hanna, so fängt das an hier. Es war eine Prophetin Hanna. In manchen Bibelübersetzungen steht auch Anna, wundert euch also nicht. Im Griechischen steht da nur Anna, weil die haben im Griechischen keinen Buchstaben für das H. Und in den griechischen Texten wird da nur so ein kleiner Bogen oben gemacht, ein kleines Tüdelchen. Und daher weiß man dann, dass es H mit Hauch gesprochen wird. Und das hebräische Wort, und der Name kommt ja aus dem Hebräischen, ist Chana. Also es wird wirklich mit Ch so ein bisschen gesprochen, Chana. Und es ist genau der gleiche Name wie, na, bei wem im Alten Testament? Woher kennt ihr das? Bitte? Ja, im Alten Testament, da gibt es auch eine Frau. Jawohl, die Mutter von Samuel, genau. Die Hanna. Chana. Und es heißt hier in Vers 36, es war eine Prophetin, Hanna. Eine Prophetin. Das kommt in der Bibel nicht so oft vor, deswegen lese ich euch mal alle Stellen vor, wo es Prophetinnen gibt. Die erste kommt schon ziemlich früh in der Bibel vor. 2. Mose 15, Vers 20. Na, weiß jemand, wer das ist? Mirjam, genau. Kerstin, du darfst nicht mitraten, du kennst die Bibel zu gut. 2. Mose 15, Vers 20. Bin ich eigentlich laut genug zu hören? Ja. 2. Mose 15, Vers 20. Und die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihrer Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Und Mirjam sang ihnen zu: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Das ist Mirjam, die Schwester von Mose und Aaron, die erste Frau in der Schrift, die eine Prophetin genannt wird. Dann später im Richterbuch, Kapitel 4, Vers 4. Wer außer Kerstin weiß, wer das war? Ja, sehr gut. Richter 4, Vers 4, Deborah. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lappidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Also die war so berühmt, dass man die Palme, unter der sie saß, sogar Deborah-Palme nannte. Deborah, Richterin und Prophetin. Dann in 2. Könige 22, Vers 14, die dritte Prophetin in der Schrift. Das wird wahrscheinlich kaum einer wissen, oder? Die Frau von Rudi aus der Gemeinschaft im Imweg heißt so. Bitte? Hulda, genau. 2. Könige 22, Vers 14. Kennst du Rudis Frau oder die Prophetin? Beide, sehr gut. 2. Könige 22, Vers 14. Da gingen der Priester Hilkia und Ahikam und Achbor und Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau des Schallum, des Sohnes Tikvas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem, im zweiten Stadtteil, und sie redeten mit ihr. Das war jetzt die dritte Prophetin, Hulda. Mehr haben wir im Alten Testament nicht. Und im Neuen Testament, jemand eine Idee, wie viel es da so gibt, noch außer der Hanna, die wir hier jetzt haben? Fallen jemandem noch welche ein? Kerstin? Christel? Nee, wer hatte eben noch was gesagt? Töchter von dem Philippus, gucken wir uns die mal an. Apostelgeschichte 21. Apostelgeschichte 21, lese ich mal die Verse 8 bis 10. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Übrigens, am folgenden Tag zogen wir aus, ja? Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt so ein paar Abschnitte in der Apostelgeschichte, da ist von wir plötzlich die Rede. Das ist mit so ein Indiz darauf, dass das Lukas geschrieben hat und dass er manche Sachen hat er ja selber dann auch mitgekriegt. Lukas, der Arzt, der das Lukas-Evangelium, was wir ja zusammen in den Predigten durchnehmen, und eben auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und das ist jetzt auch so ein Abschnitt, wo von wir die Rede ist, wo also Lukas dabei ist. Also Apostelgeschichte 21, Verse 8 bis 10. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Also die Töchter des Philippus, Prophetinnen, sie weissagten. Und dann kam dann noch ein Prophet aus Jerusalem heran und hat Paulus gewarnt vor seinem Schicksal, er würde gefangen genommen werden in Jerusalem. Er ist trotzdem hingegangen, aber wusste dann halt auch schon, was ihm dort drohte. die Töchter des Philippus, also vom Evangelisten Philippus war hier die Rede, und einer von den sieben. Was sind das für sieben? Na, weiß das jemand? Nicht immer die gleiche. Ja, die Diakone, genau, Wilhelm. Das waren die sieben Diakone in Apostelgeschichte 6, das gucken wir uns auch noch mal kurz an. Wir machen hier einen Ritt heute durch die Bibel, aber man wird ja nicht dümmer dadurch. Im Gegenteil, Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7, und das lese ich mal, denn das ist ein wichtiger Abschnitt. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten, also der griechischsprachigen, der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12, das sind also die Apostel, die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, da haben wir die sieben, nach sieben Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus. Hier haben wir den Philippus, der der Vater dieser vier weissagenden Töchter ist. Und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas. Wollen wir das Fenster kurz zumachen? Dank dir, Ruth. Und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also hier haben wir die sieben Diakone. Und die wurden deswegen eingesetzt, weil die Apostel einfach nicht mehr genug Zeit hatten, sich auch noch um die ganzen Dienste, die von der Gemeinde erwartet wurden, zu kümmern. Und ganz explizit, ganz konkret ging das um die Versorgung mit Essen bei den Witwen. Also jetzt haben wir sie fast alle durch, die, die als Propheten genannt wurden. Das waren jetzt auch alles gute Prophetinnen. Also die Quote ist ganz gut. Ich verrate euch, es gibt noch eine im letzten Buch der Bibel. Die Prophetin genannt wird, ist schon fast zu viel gesagt. Weiß jemand, auf wen ich anspiele? Offenbarung 2, Vers 20, ich lese das mal. Da sagt Jesus in einem Sendschreiben, dem Sendschreiben an Thyatira, da sagt Jesus: Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Diese Prophetin nennt sich selbst eine Prophetin, ist also keine von Gott berufene Prophetin. Das heißt, Prophetinnen haben wir gar nicht so viele. Da waren diese drei im Alten Testament, die Töchter des Philippus, die eigentlich nicht mal Prophetinnen genannt werden, sondern von denen heißt es nur, dass sie weissagten, Isabel, die sich selbst eine Prophetin nennt. Also unsere Hanna hier ist schon was ganz Besonderes. Sie wird Prophetin genannt im Neuen Testament. Und sie ist es auch. Es war eine Prophetin, so heißt es also in unserem Vers 36, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Stamm Asser ist jetzt auch ganz interessant, weil das ist einer von den 10 Nordstämmen. Manche von euch werden wissen, dass Jakob 12 Söhne hatte, und nach diesen 12 Söhnen sind die 12 Stämme benannt. Die 12 Stämme Israels. Israel ist ja der Name, den Gott Jakob gegeben hat. Und dieser Asser war der 8. Und wer weiß, was mit den 10 Nordstämmen passiert ist? Die gibt es nicht mehr. Die sind verschollen sozusagen. Die verschollenen 10 Stämme, die wurden nämlich ungefähr 720 vor Christus gefangen weggeführt nach Assyrien. Das war die erste Gefangenschaft. Davon war das Nordreich Israels betroffen. Die zweite Gefangenschaft, später dann im 5., 6. Jahrhundert vor Christus, was war das für eine Gefangenschaft? Die ist bekannter. Die sogenannte babylonische Gefangenschaft, wo dann das Südreich, Juda, gefangen weggeführt wurde nach Babylon. Aber die erste Gefangenschaft, die das Nordreich betraf, das war schon 720 vor Christus und davon war auch eben der Stamm Asser betroffen, einer dieser Nordstämme. Umso erstaunlicher ist es, dass wir jetzt hier mit dem Auftreten Jesu, mit der Geburt Jesu, eine Person aus dem Stamm Asser, aus dem Nordreich, genannt bekommen, nämlich eben unsere Hanna hier im Text. Offensichtlich sind nicht alle verschollen, weggeführt oder was auch immer, sondern manche aus dem Nordstämmen sind da geblieben, sind vielleicht in das Südreich gewandert, waren vielleicht geflohen und haben wirklich ihren Stammbaum weiter gepflegt, sodass auch diese Hanna jetzt wusste, von wem sie abstammt, dass sie aus dem Stamm Asser ist und ihr Vater wird ja auch noch genannt Phanuel. Dieser Stamm Asser, der hatte sein Gebiet übrigens ganz im Nordwesten. Unsere Israel-Reisenden, denk jetzt gerade an Karl-Heinz, an Arnold, die werden es wissen, im Hinterland von Akko und Tyrus. Akko habt ihr sicher auch angeguckt, noch schön mittelalterlich erhalten, von den Kreuzfahrern noch einige Bauten dort, also weit im Norden von Israel. Dort war der Stamm Asser und das ist sozusagen am entferntesten in Israel vom Tempel. Und da kam die Hanna sozusagen her, von ihrer Abstammung her. Und so vertritt quasi jetzt diese Hanna bei dem, wo hier Jesus als Neugeborener quasi zum Tempel gebracht wird, vertritt die Hanna mehr oder weniger so dieses Nordreich, diese Nordstämme, die eigentlich verschollen sind. Und ich finde das schön, dass Gott sie auch hier dazu führt. Wir hatten das bei der letzten Predigt gesehen, da hatte der Simeon seine Prophezeiung gesprochen, auch ein alter Mann, der dazugekommen war im Tempel und der gesagt hat, jetzt, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden sterben. Und die Hanna kommt jetzt auch noch dazu und sie vertritt quasi so die verschollenen 10 Nordstämme Israels, sodass ganz Israel seinen Messias sieht, symbolisch jetzt quasi. Wir kommen, na, das ist immer noch der gleiche Vers 36, es heißt, diese Hanna also war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Also nehmen wir mal an, sie hat recht früh geheiratet, dann war sie 7 Jahre verheiratet, dann ist ihr Mann schon gestorben und jetzt ist sie 84. Das heißt, sie wird vermutlich über 60 Jahre schon alleinstehend sein, Witwe sein. Wenn man das so erlebt, man ist recht jung, man heiratet, man ist glücklich verheiratet und nach 7 Jahren Ehe stirbt der Mann. Der Text sagt da nichts weiter jetzt zu, aber das hat auch eine gewisse Tragik. Was wird die Hanna damals gedacht haben? Vielleicht hat sie von Gott ein Trostwort gehabt, so wie später der Apostel Paulus es aufgeschrieben hat, in seinem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, und manche von euch werden diesen Vers gut kennen und vielleicht im eigenen Leben schon durchbuchstabiert haben. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und nur wenn man sich das sagt, auch bei den Dingen, die im Leben negativ passieren, wo Leid ins Leben kommt. So wie eben wie bei dieser Hanna, die nach 7 Jahren Ehe, nur nach 7 Jahren Ehe schon ihren Mann verloren hat. Nur wenn man sich das denkt und sagt, alles, was geschieht, muss mir zum Guten mitwirken, weil ich liebe Gott. Nur dann kann man auch, wie Paulus es später schreibt in dem Brief an die Epheser, Kapitel 5, Vers 20, nur dann kann man auch das tun, was Paulus hier sagt, Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen alle Zeit für alles Dank sagen. Nun frage ich euch, wie kann man Dank sagen dafür, dass nach 7 Jahren Ehe der Partner gestorben ist? Das kann man nur, wenn man auch Römer 8, Vers 28 dazu weiß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und diese Hanna, die nun 60 Jahre schon als Witwe lebt und täglich im Tempel ist, die hat den Messias noch sehen dürfen. Wer weiß denn, ob, wenn sie nicht Witwe gewesen wäre, sie überhaupt da gewesen wäre und das noch erlebt hätte. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Und es geht weiter in Vers 37. Die Hanna, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Nacht und Tag ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sagen es meist andersrum, ne? Tag und Nacht. Das ist unser westliches Denken. Das jüdische Denken fängt anders an, ne? Mit Nacht und Tag. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. So fängt das schon im Schöpfungsbericht an. Ne? Judentum geht der Tag ja mit Sonnenuntergang los. Also der Tag beginnt mit Abend. Und dann kommt irgendwann der neue Morgen. Deswegen heißt es hier auch, das ist dann ganz logisch, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Müssen wir das jetzt buchstäblich nehmen? Ist sie wirklich nicht vom Tempel gewichen? Und hat sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen Gott gedient? Also sie wird auch geschlafen haben, davon können wir ausgehen. Und ob sie nun ihre Wohnung im Tempel hatte, darüber streiten sich die Gelehrten. Es ist vielleicht tatsächlich sogar denkbar, dass es am Rand des Tempels auch Wohnung gab für besondere Diener, sag ich mal. Und da sie eine Prophetin genannt wird, kann es durchaus sein, dass sie im Tempelbezirk auch wohnte. Aber das muss nicht so sein. Es kann auch sein, und man kann solche Redewendungen durchaus so benutzen, wir finden auch im Neuen Testament an anderen Stellen solche Formulierungen, es kann auch sein, dass sie halt immer dann, wenn Dienst getan wurde im Tempel, wenn da was los war, dass sie dann auch dabei war. Ja? So wie wir unsere Gottesdienste nicht verlassen. Ja, wir sind jeden Sonntag, wenn Gottesdienst ist, da, aber wir sind nicht in der Woche immer hier. Also das kann beides heißen. Wir wissen es nicht, das lässt sich nicht klären, ob sie da auch gewohnt hat im Tempel oder nicht. Aber, und das ist ihr Dienst und offensichtlich ihre Gabe auch, sie dient dem Herrn mit Fasten und Beten, mit Fasten und Flehen, heißt es hier. Und dazu möchte ich jetzt nochmal einen Querverweis aufschlagen in 1. Timotheus. Der Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, in Kapitel 5, Vers 5. Da ist nämlich auch darüber die Rede, über die Witwen. 1. Timotheus 5, Vers 5. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Also das ist ein ganz besonderer Dienst, der auch den Witwen quasi anbefohlen ist, in Gebeten und in Flehen und, wenn es möglich ist, auch im Fasten Gott zu dienen. Nacht und Tag mit Fasten. Wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass sie jeden Tag fastete. Es gibt eine Begebenheit in Lukas 18, Vers 12, da kommt so ein ganz strenger Pharisäer zu Jesus und der sagt, ich faste zweimal pro Woche. Also da können wir davon ausgehen, zweimal pro Woche fasten, das ist schon viel. Das machen die strengsten der Pharisäer. Vielleicht hat auch diese Hanna zweimal pro Woche gefastet. Wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass sie jeden Tag gefastet hat. Kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das denn aussehen sollte. Aber das ist ein Dienst, der ganz besonders Witwen auch gegeben ist. Beten und flehen, das ist der Dienst, den Witwen für Gott tun können, tun sollen. Ich möchte noch lesen aus 1. Korinther, weil das ergänzt das nochmal. Auch ein Brief von Paulus, der hat einfach so viele Briefe geschrieben, jetzt sind fast alle Briefe, aus denen ich lese, von Paulus. Im 1. Korintherbrief, und da springen wir mal in das Kapitel 7. Und da lese ich mal zunächst 1. Korinther 7, Verse 32 bis 35. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Und aus dem gleichen Kapitel, die Verse 7 bis 9, da sagt Paulus, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, also ledig. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Also Paulus, der sieht da eine besondere Begabung auch drin, unverheiratet zu sein und auch im Witwenstand zu sein. Weil man ist nicht mehr besorgt um die Dinge der Familie, um die Dinge des Mannes. Man kann sich sorgen um die Dinge Gottes. Man hat auch Zeit für die Dinge Gottes. Und man kann beten und man kann flehen. Also unsere Hanna hier im Text, sie tut das. Ihre Gabe, die sie für den Herrn einsetzt, ist die Zeit, die sie hat und die nutzt sie, um zu beten und zu flehen. Aber nicht nur das, wir lesen jetzt auch in Vers 38, und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das heißt, sie verkündet auch das Wort Gottes. Gebet und Gottes Wort verkündigen. Das ist genau das, was wir vorhin gelesen hatten, warum die Apostel die Diakone eingesetzt haben. Weil die Apostel mit diesen Alltagsroutinetätigkeiten, nämlich die Tische zu bedienen, von dem Eigentlichen, wozu sie doch gesetzt sind von Gott, gar nicht mehr kamen. Gebet und Wort Gottes. Und genauso hat auch die Gemeinde das später weitergemacht. Apostel gab es dann nicht mehr, aber Älteste. Und auch Paulus hat Leute losgeschickt, setzt Älteste ein in den Gemeinden, das ist noch nötig. Und die Ältesten wiederum haben Diakone eingesetzt, beziehungsweise die Gemeinden haben Diakone eingesetzt. Gebet und Wort Gottes. Und genau das macht die Hanna hier schon. Das ist auch ihre Aufgabe. Beten und das Wort Gottes verkündigen. Und es heißt hier in Vers 38, sie trat zur selben Stunde herbei. Welche Stunde ist das? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das war genau die Stunde, wo Simeon da war. Wo Simeon, wir haben das bei der letzten Predigt gehört von mir, wo Simeon Jesus auf seinen Arm genommen hat. Wo Simeon Jesus ja quasi an sich herangenommen hat und ihn ganz eng an sein Herz gelassen hat. Und in dieser Stunde, zu dieser Zeit, kommt die Hanna dazu. Und das müssen wir uns mal bildlich vorstellen. Zwei alte Leute, ein alter Mann und eine alte Frau, die quasi darauf gewartet haben, das Heil Gottes in ihrem Leben noch zu sehen. Sie haben gebetet und gefleht und es war ihnen vergönnt. Wir haben den Messias Gottes sehen dürfen und sogar anfassen dürfen. Zwei Alte, ein Mann und eine Frau, also auch beide Geschlechter da zusammen. Das ist ein schönes Bild, was uns da vor Augen gemalt wird. Und es heißt hier in Vers 38, sie redete zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und das bringt uns noch einmal ins Alte Testament, in den Propheten Jesaja. Nur ein Vers, Jesaja 52, Vers 9. Jesaja 52, Vers 9 heißt: Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Und seht ihr, da kommt beides zusammen. Wovon hatte Simeon geredet? Vom Trost Israels. Das war die letzte Predigt, ist schon ein bisschen zurück. Simeon hatte vom Trost Israels geredet. Und Hanna von der Erlösung. Beides kommt zusammen und erfüllt quasi Jesaja 52, Vers 9. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Merkt ihr, wie das alles schön zusammenspielt? Wie die Prophezeiungen des Alten Testaments durch Gott erfüllt werden? Das sind so Sachen, über die liest man so leicht hinweg. Diese kleinen paar Verse da über Hanna bei eurer Bibellese, da ist man schnell drüber, oder? Aber wenn man da mal ein bisschen nachforscht und nachguckt, auch da steckt so viel drin. Und Gott erfüllt das, was er prophezeit hat im Alten Testament. Damit sind wir am Ende mit Hanna und mit Simeon. Jetzt kommen noch zwei Verse, die quasi so ein Einschub sind, bevor dann eine Begebenheit aus Jesu Kindheit noch berichtet wird, nämlich der 12-jährige Jesus im Tempel. Das gucken wir uns dann an, wenn ich mal wieder dran bin mit Predigen. Aber die zwei Verse dazwischen, die schauen wir uns jetzt noch ganz kurz zum Ende an. Verse 39 und 40. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, also sie, das sind Maria und Josef mit Jesus. Wir hatten das schon bei den Predigten vorher gesehen. Die haben wirklich nach dem Gesetz alles erfüllt. Jesus dargebracht, die Opfergaben gebracht, die nötig sind. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Jetzt weiß man nicht ganz genau, die Bibel ein bisschen genauer kennen, die wissen, dass da aus Matthäus-Evangelium auch noch was berichtet wird, nämlich eine Flucht. Wohin? Nach Ägypten, genau. Das lässt sich jetzt schwer einordnen. Ist das jetzt danach? Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen ja nach Bethlehem. Wo sind die jetzt einzuordnen? Das lässt sich nicht so ganz einfach, also irgendwie habe ich heute, das lässt sich nicht so ganz einfach in die richtige Reihenfolge bringen. Und ich glaube, es lässt sich, wir müssen es auch nicht klären. Fakt ist ja, und das gibt zu denken, die Weisen aus dem Morgenland, als sie zurückkommen zu Herodes und berichten, dass sie das Kind gefunden, nee, die kommen ja nicht zurück, sie gehen direkt nach Hause und sagen es ja nicht. Aber Herodes lässt ja dann schicken, als sie nicht zurückkommen, und lässt Kinder töten. Und er lässt alle Kinder töten von 0 bis 2 Jahre. Wenn es ein neugeborenes Kind wäre, wenn Jesus gerade geboren ist und diese Ereignisse ganz nah dran gewesen wären, wäre das ja nicht unbedingt nötig gewesen, noch Kinder bis 2 Jahre töten zu lassen. Also das stimmt schon ein bisschen nachdenklich, dass wir nicht genau wissen, wie da die zeitliche Abfolge jetzt war. Wann war die Flucht nach Ägypten? Wann kamen die Weisen aus dem Morgenland? Das müssen wir offen lassen. Also es lässt sich nicht alles klären, auch durch noch so gründliches Bibelstudium nicht. Manche Fragen bleiben offen. Hier heißt es, sie kehrten nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Und so viel wissen wir, Jesus ist in Nazareth groß geworden. Dort hat er auch sein Handwerk gelernt, sein Vater war Handwerker. Alten Übersetzungen heißt es Zimmerer, das kann aber auch ein Bauhandwerker gewesen sein, kann auch mit Steinen gearbeitet haben. Nur ein paar Kilometer nordwestlich von Nazareth lag die Stadt Sepphoris. Und das war eine Stadt, da ist zur Zeit Jesu, also kurz zwischen, weiß ich jetzt gar nicht, 0 und 100 nach Christus, in der Zeit irgendwann ist ein Theater gebaut worden, was 3000 Plätze hat. Also das ist das größere Stadt gewesen, wo auch kulturell einiges los war. Kann durchaus sein, dass Jesus und sein Vater Josef dort auch als Bauhandwerker beschäftigt waren und gearbeitet haben, mitgearbeitet haben. Also Nazareth. Und ich finde es interessant, über die ganzen ersten 30 Jahre von Jesus wird uns nicht mehr berichtet als eben das, was gleich noch kommt, also heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal dann, wo er als 12-Jähriger im Tempel ist. Das heißt, da sind 30 Jahre, wo Jesus als ganz normaler Mensch in Anführungszeichen aufwächst, ja, wo er Dinge lernen muss, wo er ein Handwerk lernt, wo er seinen Beruf ausübt. Und erst danach, nach dieser, vielleicht kann man sagen, Vorbereitung, Zubereitung für den Dienst in der Öffentlichkeit, erst danach kommt seine eigentliche Mission. Und da sind wir bei Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist das Einzige, was quasi über diese 30 Jahre gesagt wird. Und zum Abschluss, deswegen dachte ich, dass wir mit Kapitel 2 durchkommen, zum Abschluss wollte ich noch den Vers 52 lesen, das ist der letzte aus dem Kapitel 2. Der formuliert das nochmal ähnlich und das ist am Ende nach diesem Ereignis mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Und da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst. Gunst bei Gott und Menschen. Das fand ich interessant. Er nimmt zu an Gunst bei Gott, das können wir gut verstehen, und bei den Menschen. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, Gunst bei den Menschen. Die ersten 30 Jahre, wo Jesus als in Anführungszeichen normaler Mensch aufgewachsen ist, aber ohne Sünde, das wissen wir aus anderen Stellen am Neuen Testament, ohne Sünde, da lebt ein Junge, da wächst ein Junge auf, der ist ohne Sünde, da kann man ja wohl von Gunst bei den Menschen ausgehen, oder? Der ist immer zuvorkommend, hilfsbereit, nett, ja? Da wächst man auch in Gunst bei den Menschen. Solche Kinder wünschen wir uns alle, oder? Und das fand ich interessant. Hier heißt es auch, er nahm zu an Gunst bei den Menschen. Und ich glaube, das passiert so lange, oder das ist so lange der Fall, wie die Menschen das am Verhalten messen und am Verhalten sehen. Aber dann, und da greife ich einmal kurz vor, das kommt irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, in Lukas 4, die Verse 28 bis 29. In dieser Stadt Nazareth, wo Jesus zunahm an Gunst bei den Menschen, hört mal, was da später passiert. Jesus hat seinen Auftritt in der Synagoge. Er macht nur eine Lesung, und eine kurze Auslegung dazu. Er sagt, heute ist dies erfüllt vor euren Augen und sagt dann noch ein paar Sachen. Und nun achtet mal darauf, wie die Leute aus Nazareth darauf reagieren. Lukas 4, Verse 28 bis 29. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und das ist die Tragik. Solange Jesus und solange auch wir als Christen durch unser Verhalten positiv bei den Menschen auffallen, durch Hilfsbereitschaft, durch immer ein liebes Wort, solange nehmen wir auch an Gunst bei den Menschen zu. Aber dann, wenn die Rede kommt auf das Evangelium und auf die Botschaft, auf die es ja eigentlich ankommt, dann würden manche Menschen uns vielleicht am liebsten herabstürzen, herausschmeißen. Wir sehen hier, dass an Jesus sich die Geister scheiden. Die Botschaft von Jesus ist erstens, Jesus ist Gottes Sohn. Zweitens, Jesus kann Sünden vergeben. Und drittens, jeder braucht diese Sündenvergebung durch Jesus. Und sobald diese Botschaft kommt, ist es vielleicht vorbei mit den Gunst bei den Menschen. Da möchten sie Jesus und vielleicht auch dich lieber rauswerfen. Wie ist es bei dir? Wenn du die Botschaft hörst von Jesus, den Anspruch von Jesus, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus kann Sünden vergeben und Jesus will auch deine Sünden vergeben. Es gibt zum Glück auch Leute, die Botschaft anders auffassen als die hier in Nazareth. Direkt nach dem Ereignis, die Verse 31 und 32, da kommt Jesus nach Kapernaum. Und hört mal, wie es da heißt. Er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. So kann es auch gehen. Die einen wollen ihn am liebsten hinausstürzen, da ist es vorbei mit der Gunst, wenn er plötzlich solche Worte tut. Und die anderen, an jedem Sabbat lehrt er sie und sie erstaunen über seine Lehre und merken, der redet mit Vollmacht. Sie nehmen sein Wort an. Und da ist jeder von uns selbst angesprochen. Da muss jeder in sein eigenes Herz hineinhören. Willst du lieber wie die Leute aus Nazareth Jesus herabstürzen? Ist die Botschaft dir zu hart, zu weltfremd, zu was auch immer? Oder bist du erstaunt über seine Lehre, möchtest mehr hören und erkennst die Vollmacht in seinen Worten? Amen.